Willkommen bei Pentaradio. Heute informieren wir über die Zukunft der digitalen Videoencodierung und zunächst behandeln wir wieder die News des Monats. All dies gleich nach einer kleinen Musik.
Ja, herzlich willkommen hier bei Pentaradio.
Der monatlichen Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Wir fangen an mit den News. Was ist passiert?
Ach, eine ganze Menge. Ganze Menge.
Es gibt gute Neuigkeiten.
Du musst mal ein bisschen mehr ins Mikro reden. Also so richtig hört man dich gerade nicht.
Ja, mache ich. Es gibt jetzt ein fair hergestelltes Telefon, Smartphone. Nennt sich Fairphone. Und kommt mit Android 4.2, also recht modern, aber halt wieder Google Crap. Und da hat man darauf aufgepasst, dass alle Mineralien, die zur Herstellung eines solchen Telefons verwendet werden, aus ethischer Produktion kommt. Also die Minenarbeiter werden halt nach guten Löhnen bezahlt. Rede ich in die falsche Seite des Mikros?
Dann würde ich gar nicht. Grad.
Gar nicht? Dann rede ich hier gegen die Wand.
So ungefähr.
Und das Telefon soll, glaube ich, auch komplett recycelbar sein, habe ich gehört. Also alles, was dort an Produkten man es wegwirft oder so, soll das halt auch irgendwie wiederverwendet werden oder beziehungsweise schon aus recycelten Produkten hergestellt werden. Und das ist halt echt
nachhaltig.
Das ist eine gute Sache, weil wenn man sich das mal anguckt, unter welchen Umständen teilweise unsere Mikroelektronik, die wir tagtäglich verwenden, hergestellt werden, das ist nicht so wirklich menschlich.
Ja, da denkt man immer wieder an die Arbeiter, die bei Foxconn aus dem Fenster springen.
Richtig,
aber
richtig.
Zum Glück haben wir Sicherheitsnetze. Das Fairphone soll in Europa launchen für, ich sehe hier den Preis, $436.
Ja.
Warum man da für den europäischen Markt nicht gleich Euro angibt, das macht halt 339 Euro.
An sich für ein Smartphone ein normaler Preis.
Ja, ich bin aber gespannt, ob man es tatsächlich irgendwo kaufen können wird. Geht das mit den Mikros jetzt wieder?
Also.
Man hört dich schlecht.
Schlecht. Da muss ich also laut sprechen?
Ja, oder du gehst ja an das Mikro. Fertig. Ja, dann schiebe ich dir das eben rüber.
Okay. Dann musst du aber jetzt schreien.
Ich muss nichts sagen.
Na, okay. Dass DRM eine schlechte Idee ist, ist ja allen klar. Jetzt haben wir hier in Deutschland einen Fall, wo es einfach mal echt viele Leute trifft. Da gibt es nämlich dieses Filmportal Acetracks, und das macht dicht. Und da die Filme mit DRM ausgeliefert werden können, kann man die jetzt noch runterladen, aber sobald es dicht gemacht hat, war es das halt. Die Filme, die man da gekauft hat, die sind halt Datenmüll. Was echt traurig ist. Ich meine, dafür hat man Geld bezahlt.
Ja, das schreie ich jetzt nochmal, beziehungsweise du kannst die Frage einfach wiederholen. Wie schaut denn das aus? Könnte man da nicht mal ein Gerichtsverfahren anstrengen, von wegen Dienstleistung nicht erbracht oder so? Also
ein Gerichtsverfahren anstrengen, na, das wäre vielleicht was für den Verbraucherschutz. Aber da das eine Firma ist, die es halt so nicht mehr gibt, sondern die wurden bestimmt irgendwie aufgekauft oder so, wird ja aus dem Grund geschlossen.
Ja, aber genau das kann man mal durchfechten.
Ja, müsste man mal.
TM. Wenn ihr betroffen seid. Nochmal.
In Russland gibt es ja dieses beliebte Social Network Kontakte und die wurden jetzt einfach mal gesperrt und das ist schon ziemlich heftig, wenn irgendwie du so ein populäres soziales Netzwerk hast, was irgendwie das ganze Land benutzt und das ist nicht mehr erreichbar.
200 Millionen Nutzer hatten die.
Aha. Wie ist das nicht mehr erreichbar gewesen?
Regierung hat das auf die Filterliste gesetzt.
Genau, und da wird halt schön der breiten Bevölkerung klar, dass es halt Zensur gibt. Aber Putin hat das als Irrtum abgetan, obwohl diese Betreiberfirma doch unter offiziellem Druck steht, schon seit längerem.
Ja, und die Regierung, also oder der Staat hat wohl jetzt auch ganz große Aktien daran gekauft oder viele Anteile, um wahrscheinlich seinen Druck zu steigern. Und der Betreiber, der
ist jetzt im Ausland erstmal.
Genau, der ist jetzt erstmal im Ausland, weil der hatte auch wegen so einem Autounfall, wo er einen Polizisten leicht verletzt hatte, wohl gleich mörderisch Probleme bekommen. Also das war wohl wieder so ein Mensch, der der russischen Regierung dort irgendwie ein Dorn im Auge war. Und ja, leider wird dagegen ziemlich radikal vorgegangen. Aber nicht nur in Russland wird radikal vorgegangen. Auch in Amerika, da ist es als Hacker jetzt ein gefährliches Pflaster, denn man kann jetzt getötet werden, wenn man einem der USA feindlichen Land irgendwie bei Computersabotage hilft, so, dann können die dich sogar zu Hause irgendwie abknallen.
Und das steht im sogenannten Tallinn Manual der NATO.
Ist sogar NATO-Recht?
Ja.
Aha, scheiße.
Und, also das kam auch irgendwie bei Netzpolitik hoch. Und da war dann, die Bundesregierung hat dann so, ja, was da drin steht, das ist jetzt erstmal für uns nicht so bindend und wir werden das dann, also die haben nicht klar gesagt, was sie davon halten oder nicht.
Also die Bundesregierung committet sich noch nicht zum Targeted Killing.
passt auf, welche Skripte ihr hochladet. So.
Ja, das ist ja durchaus ein verwandter Bereich. Wir haben hier das Hacker-Tool-Verbot seit ein paar Jahren. Also wenn man irgendwie Software herstellt und zur Verfügung anbietet, dann ist man, die irgendwie zur Manipulation dient, dann ist man schon, dann hat man sich schon strafbar gemacht. Es sei denn, es ist für Lehre und Forschung.
Genau.
Also immer schön Student bleiben.
An der Uni darf man das und aber auch dort ist es irgendwie so. Ja.
Machen wir weiter mit shady Aktionen von Staaten?
Immer zu.
Es gibt genug. Da so ein Tool, das heißt SSL-Strip und wie der Name schon sagt, entfernt es die SSL-Verschlüsselung aus einer Verbindung. Und der Autor des Tools wurde von einer saudi-arabischen Telekommunikationsanbieter angeheuert oder zumindest versucht, angeheuert zu werden. Und das hat er einfach mal öffentlich gemacht. Der Moxie Marlin Spike. Finde ich mal schön, wenn das jemand öffentlich macht. Ich kann mir vorstellen, dass sowas noch viel öfter passiert und dass dieser Anwerbeversuch dann auch Erfolg hat.
Ja. Ja, das ist gut. Hauptsache so, er kriegt nicht bald Besuch vom Geheimdienst. Apropos Geheimdienst, so die US-Regierung will jetzt Unternehmen bestrafen, die nicht mit dem FBI kooperieren. Also wenn man jetzt irgendwie sagt so, ey, hier, meine Daten dürft ihr nicht abhören als Unternehmen, weil ich will meine Kunden schützen und so und das haben die mir anvertraut. Und das FBI will das aber und halt auch ohne richterlichen Beschluss. So, dann gibt's jetzt ein Gesetz, was sagt, so, dann werden mehrere 10.000 Euro, Dollar in dem Fall wahrscheinlich fällig. Und man hat irgendwie so 90 Tage Zeit, dann als Unternehmen das zu bezahlen.
Sehr Erpressung.
Und danach wird das irgendwie täglich verdoppelt.
Ah.
Und das ist schon ziemlich heftig. Und das FBI will damit durchdrücken, dass sie in ihren Ermittlungen gegen vermeintliche Terroristen und Kriminelle nicht erst durch langwierige Gerichtsprozesse aufgehalten wird, dadurch, dass sie halt erst irgendwelche Verfahren einleiten müssen, wo sie richterliche Beschlüsse kriegen, dass sie diese Daten abhören dürfen.
Ja, das ist ja fast in Deutschland wie mit der Bestandsdaten auch.
Genau. Hat mich auch irgendwie stark daran erinnert.
Ja, es gab doch jetzt diesen CIA-Chef, der gefragt wurde, ob sie nicht alle E-Mails mitlesen. Und irgendwie war er nicht so richtig imstande, das zu verneinen. Gefährlich, gefährlich. Deshalb müssen wir vielleicht mal mehr nach alternativen Kommunikationsprovidern Ausschau halten, vielleicht das Ganze selber machen. Denn unser geliebtes Google, bei dem wir alle ein E-Mail-Konto haben, die haben jetzt nicht nur, nachdem sie den Google Reader gekillt haben und damit RSS gekillt haben, haben sie ihr Instant-Messaging-Produkt umgestellt von
Talk?
Ja, von dem offenen XMPP-Standard auf irgendwas Proprietäres, was nicht föderiert, mit dem Argument, dass halt alle anderen nicht föderieren.
Ich glaube, die haben doch einfach nur die Föderation ausgeschalten, oder? Also das war's. Was Facebook nämlich auch macht, die benutzen zwar XMPP, aber ohne Föderation. Das heißt,
dass man nicht von Server zu Server kommunizieren kann.
Genau. Vielleicht ein bisschen mehr ausführen?
Ja.
Nicht so technisch versierten Mithörer?
Naja, da muss man halt irgendwie mit Google fit sein. Ist das hier jemand? Du benutzt Google. Die haben da ihren Google Talk-Dienst gehabt. Das war halt ein Jabber-Server, der auch mit anderen Jabber-Servern geredet hat. Und jetzt haben sie in ihrem Google Plus diese Hangouts, die nur Video- und Audio-Chat bieten.
Genau.
Und wie es aussieht, hat dieses Hangouts jetzt kein XMPP mehr. Und sie pushen das halt so, dass sie den Leuten, die Google Talk auf ihrem Telefon installiert hatten, dieses Hangouts drüber updaten. Heißt, wenn man nicht updatet, dann kann man dieses Google Talk noch benutzen, aber es ist halt nur eine Frage der Zeit, wie lange noch. Ja, und wenn man die Fahrt ein bisschen weiterspinnt, da muss man bloß mal auf Gmail gucken. Mit Gmail schickt man Mails von Google zu anderen Leuten auf anderen Servern und empfängt Mails. Und da sind aber so viele Benutzer, die haben jetzt echt eine starke Machtposition, irgendwann einfach mal ihr Gmail zuzumachen und zu sagen, willst du hier weiter mit jemandem mailen, dann komm doch zu Google. Aber das ist halt echt bedrohlich. Weil ich kann nicht jedem Kommunikationspartner sagen, na, Google mag ich nicht, wollen wir nicht irgendwie, willst du dir nicht irgendwie einen unabhängigen Server suchen? Da bekomme ich doch nur fragende Gesichter.
Ja, genau, ich habe gerade nochmal im Internet nachgelesen und genau diese Google Talk hat bisher XMPP verwendet und das machen sie nicht mehr, damit sie zu den Hangouts kompatibel bleiben. So, weil
das ist ein Schwachsinn.
Weil das
nur kompatibel zu sein.
Zusammenbinden wollen. Aber Google schießt ja in letzter Zeit ziemlich viel ab. Google Code ist ja auch irgendwie schon so ziemlich tot.
Ja, das dann ist das, Google Code zum Projektfriedhof.
Ja, das ist dann jetzt der neue SourceForge Graveyard. So, da reiht sich Google Code jetzt einfach mal in die Liste der Toten ein. Aber ja, es sind ja eh alle bei GitHub, so von daher. Ich fand die Oberfläche von Google Code auch nie wirklich ansprechend oder intuitiv zu bedienen. Also es war eine ganz merkwürdige Projektstruktur.
Ja, GitHub ist da schon schöner, ne?
GitHub ist da schon schön, obwohl es auch teilweise langsam ist. Also ich hätte gerne was Interaktives, was schneller lädt. So, und mir schwebt da so ein Name.
Aber ich meine, muss ich ja schon fragen, so, warum macht Google das gerade, dass sie so viele eigentlich offene Standards, die bis jetzt ja auch offen waren, so jetzt plötzlich killen? Ich meine, an sich war ja Google auch immer so, naja, sind zwar ein bisschen evil, aber halten das Netz noch offen?
Ja, das zumindest war ein auch Teil. Mein Eindruck,
bevor bis sie dann das mit RSS Google Plus haben. Kam. Da haben sie ja dann schon angefangen, so irgendwie ihr eigenes soziales Netzwerk und probieren so das Netz ins besser. Netz zu ziehen und jetzt killen sie die ganzen offenen Standards, sie haben irgendwie Alternativen für alles mögliche, da gibt es ja auch dieses Speedy.
Das ist ein offener Standard, den kann jeder einsetzen.
Also die Frage so, wo geht es denn jetzt noch hin mit Google, ne?
Na, bis darauf, dass Google so riesig ist und so viele Nutzer hat, kann ich denen das irgendwie nicht so richtig verübeln, weil alle anderen machen es halt genauso. Also es gibt kein Startup, was irgendwie föderierte Services anbietet.
Ja, das Motto von Google ist Don't be evil, ne? Wie weit das noch zutrifft?
Ja, schon lange nicht mehr.
Ja, föderierte Alternativen gibt's schon, aber die sind langsam am Aussterben. Also, ich weiß nicht, da gab's ja mal so Diaspora und Identica. Also Identica ist jetzt schon seit einem Jahr, glaube ich, tot.
Also nee, es läuft noch. Das wird nur in ein paar Tagen, am 1. Juni, glaube ich, durch das neue Pump.io ersetzt.
Pump.io. Hat einer von euch Erfahrung mit App.net? App.net, das ist auch so ein Twitter-Alternativ.
Ja, wo die Nutzer dafür zahlen.
Ja, ja, also es muss wohl irgendwie was kosten, aber ich habe selber keinen Twitter-Account oder sowas. Ich kenne mich damit nicht aus.
Also um da einen Account zu haben, muss man entweder 30 Euro im Jahr oder so bezahlen.
$36
kostet das, glaube ich. Und dann gibt's halt noch kostenlose Invites. Wenn du jemanden kennst, der da schon bezahlt hat, dann kannst du irgendwie 20 oder 40 Leuten folgen. Aber ich will halt nicht einen weiteren zentralisierten Dienst.
Ja. Ne?
Ich will Kontrolle über meine Daten und wenn ich da jetzt dafür bezahle, bin ich als Hacker da immer nicht besser dran.
Genau, das ist halt auch das Fragwürdige an GitHub. Also das ist ja eigentlich auch...
Kannst du ein bisschen näher ans Mikro rangehen,
das,
oder?
Das ist durchaus bedenklich, auch bei GitHub, aber durch Git hat man halt die Daten immer lokal fest da.
Hat man also?
Ja.
Sollte man.
Sollte man da haben.
Sollte man haben tun.
Ja, da ist aber auch die viel spannendere Frage jetzt. Und da sind wir weg.
Sind wir weg?
Ah, nee, da sind wir nicht weg. Okay, ich hatte mich nur nicht mehr im Kopfhörer gehört. Ich war verwirrt. Okay. Hast du wieder drücken den Knopf. Die Frage ist doch, wie kann man es schaffen, dass jetzt vielleicht auch wieder mehr auf verteilte Services gesetzt wird? Man müsste eigentlich probieren, den Telekommunikationsanbietern irgendwie schmackhaft zu machen, ihre Nutzer quasi mit Boxen zu beliefern, die irgendwie den kleinen Heimserver mitbringen. Und dann wäre ja plötzlich wieder der Bedarf da, dass sich Heimserver untereinander vernetzen und ein bisschen offene Standards und zu bringen.
Aber welche Nicht-Hacker stellt sich denn einen Heimserver hin?
Ne, jeder hat einen WLAN-Router zu Hause. Jeder.
Um damit ins Netz zu kommen.
Ja, aber warum?
Ja, nee, die Vision ist schön.
Also Facebook, was Facebook ja eigentlich macht, dem bieten ja nur ein Template, um eine Seite zu machen.
Was anderes machen die ja nicht. Der Rest, wie die dann untereinander mit den kommunizieren, das kann man ja auch irgendwie mit anderer Infrastruktur als mit Facebook-Infrastruktur machen. Am schönsten wäre es mit HTTP, also was eine Webseite ist. Letztendlich ist das ja auch nur das. Und ich meine, man muss es eben probieren, den Leuten wieder schmackhaft zu machen oder den, genau wie es jetzt die Handyhersteller so sich überlegen können, nehmen wir Android, nehmen wir iOS, was faktisch ja nicht geht, also sie machen das iPhone, oder, da gibt es jetzt das Firefox OS und so, also Mozilla OS und so weiter und so fort, jetzt gibt es da plötzlich Alternativen und da kommt vielleicht auch wieder Schwung in den Markt. Also, warum keine Monopole nutzen? Das muss man den Leuten wieder schmackhaft machen.
Ja, ich glaube, das hängt halt viel mit der Faulheit auch der Leute zusammen. Ich meine, wir als Nutzergruppe so sind da wahrscheinlich sehr experimentierfreudig, aber man muss sich an sich bloß umschauen. So. Also wenn ich zum Beispiel meinen Bruder, der nun jetzt als Nicht-Informatiker und Nicht-Hacker dort irgendwie daherkommt, aber doch auch durchaus jung ist und das Internet nutzt, so, wenn ich dem sage, ja, hier mit deinem WLAN-Router und da kannst du, und dann sagt er mir so, ja, erzähl mir doch nichts.
Na, also mir geht es jetzt so darum, dass eben man beim WLAN-Router, wenn sich das erstmal einloggt, dann, ich sag mal, erinnert man das Admin-Passwort so. Ja, und dass du dann eben, anstatt nur eine Admin-Oberfläche, hast du eben deine, sag Klick, wo du deine Seite einstellst, die andere Leute im Internet abrufen. Mit IPv6 ist das ja...
Ja, und dann gehen die Leute immer noch zu Facebook und du hast nichts gewonnen.
Aber mit dem Passwort, da fängst du schon an, das machen die gar nicht. Die ändern nicht ihr Standardpasswort, das kannst du dann immer noch benutzen. Da googelst du einfach mal fix nach und bist im Router drinne. Und das nächste Ding ist, da gibt es auch ganz viele Router bzw. Anbieter, die halt mit Router mit verschenken, so, wo du gar kein Passwort mehr brauchst. Das steht halt alles mit auf dieser Kiste drauf. Da steht dann halt irgendwie so eine L-lange Nummer, die gibst du dann halt irgendwo ein, fertig aus einer. Das heißt, du musst dieses Ding echt nur noch auspacken, anschließen und es funktioniert. Das heißt, der Benutzer muss auf diesen Router gar nicht mehr drauf. Und also das heißt, da ist schon so eine gewisse Barriere für den Benutzer, dass eigenen Routers, dass die einfach mal gar nicht mehr so den Bock haben, da drauf zu gehen, auch wenn sie es könnten.
Ja, gut, aber Leute installieren sich auch auf ihren Handys neue Apps, ohne dass sie es müssten. Also, ja, ich sag mal, wenn man die Leute ein bisschen triggert, dann kriegt man das, glaube ich, schon hin, dass die plötzlich dann auch den Router als cooles Werkzeug sehen.
Genau,
also,
du musst die Leute triggern. Wie willst du das anstellen?
Ein App Store auf dem Router.
Haha. Firefox OS für Router.
Nein, also da gibt es zwei Wege. Entweder du bringst die nächste Killer-App, die halt wirklich was mehr bietet als Facebook, was Facebook auch nicht so schnell hinkriegt, damit du die Leute anziehen kannst, oder du erlässt ein Gesetz.
Aber mir geht es ja nicht um eine App nur. Es geht ja eher um das Generelle.
Hm? Ja, Facebook ist aber eine App und Facebook ist das Problem.
Nee, so ein Symptom. Also es gibt ja auch nur Twitter. Es gibt ja auch keinen Identica oder so, was ich daneben durchsetzen kann. Und es ist ja nicht so, dass Facebook Twitter komplett tot macht. Das ist ja auch nicht. Das könnte man ja auch erwarten. Dann gehen eben alle Leute zu Facebook. Aber das passiert ja auch nicht. Sondern es passiert eben, dass viele ganz große zentrale Dienste sich irgendwie bilden. Und das muss man ja irgendwie durchbrechen. Und wie schafft man das? Naja, egal. Aber es ist eine andere Ich wollte auch gar nicht so tief da rein. Sorry. Ist mir nur so eingefallen.
Es gab jetzt letzten Monat ein schönes Vorkommnis, nämlich es gab zum ersten Mal die Leute, die sich als Indie-Web feiern, eine Federated Response, also jemand hat irgendwie in seinem Blog was geschrieben und ein anderes Blog hat ihn referenziert und darüber kam halt so ein Pingback, also was es bei Blogs schon länger gibt, aber diesmal halt noch semantisch angereichert mit Informationen für soziale Netzwerke.
Das ist nett. Wo wir vorhin über XMPP gesprochen haben, DuckDuckGo bietet jetzt XMPP an.
Tun sie, glaube ich, schon länger, oder?
Ja, aber du kannst jetzt auch irgendwie ihre Dienste über XMPP triggern. Also du kannst irgendwie anonymisiert dort diese Goodies via XMPP antriggern und dann kannst du dir irgendwie so das neueste XKCD dort holen.
Per Jabber, okay.
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe bloß auf DuckHack oder so heißt die Seite sehen. Genau, duckhack.com. Da hatte ich das irgendwo gelesen.
Cool.
Ja, DuckDuckGo ist sowieso ziemlich cool.
Was haben wir denn noch so? Ich meine, wir haben heute hier einen spannenden Gast. Wir haben jetzt 5 Uhr.
Ja, wir fangen auch bald an mit dem Thema. Es gibt da noch ein paar wichtige News. Zum einen finde ich es toll, dass Eric Schmidt, der ehemalige Google-Chef, nun doch findet, dass man irgendwie Dinge aus dem Internet wieder entfernen sollte.
Ein Löschbutton fürs Internet.
Ja, naja. Er meinte halt irgendwann mal vor 2-3 Jahren, dass man die Dinge doch am besten gar nicht erst tun sollte, wenn sie irgendwie privatsphärenbelastend sind.
Ja, erzähl das mal dem 14-jährigen Mädel von nebenan.
Genau. Na schön, dass Eric Schmidt jetzt seine Meinung geändert hat. Dann gab es von Intel eine Website namens How Strong Is Your Password? Und ja, das Schlimme ist halt, die hat das Passwort dann über HTTP, also ohne SSL, übertragen, unverschlüsselt.
Ja, und es stand wohl groß auf der Seite drauf, bitte nutzt nicht dein richtiges Passwort. Und generell ist die Seite irgendwie ein bisschen fragwürdig, weil...
Ja, die Ergebnisse sind komisch.
Die Ergebnisse waren sehr komisch. Irgendwie Geekband 2014
hat... 6 Jahre?
6 Jahre und ein zufällig generiertes Passwort
2 Jahre.
Ja. So, und dazu kann man halt kurz sagen, so das zufällige generierte Passwort war halt echt irgendwie so Zahlen, Nummern und Symbole und halt auch noch Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Und bei Geekband hatte man halt sozusagen 2 Wörter und da gibt's halt den sehr populären Dictionary-Angriff, wo man halt sozusagen ein Wörterbuch durchprobiert als Passwort, weil viele Leute halt gebräuchlich, also im normalen Sprachgebrauch benutzte Wörter gebrauchen für ihre Passwörter.
Ja, außer man lässt das natürlich der Einfachheit halber weg, in seinem Algorithmus sowas zu beachten.
Ja, ich glaube so die... Also man
und geht einfach nur nach Buchstabe mal, also 26...
Ja, aber sogar wenn du das ganz stumpf brute-forst, so hast du dadurch, dass in dem anderen Symbole waren, hattest du irgendwie einen Keyspace von 95 hoch 11, was ja nun doch relativ gigantisch ist. Und das andere, wo du halt dann bloß alphanumerische Zeichen drin hattest, so hat definitiv den kleineren Keyspace. Also
waren die gleich lang, die Passwörter?
Ja, ich glaube schon. So ziemlich gleich lang. Also das war schon ein bisschen merkwürdig, dass das so weit auseinander geht. Und naja. Ja, how safe is your Passwort-Dienst?
Ich hätte hier noch mehr Nachrichten zu Security. Zum einen gibt es mal wieder einen neuen Zero-Day-Exploit für Internet Explorer. Zu Java komme ich gleich. Und das Interessante an dem Exploit-Code ist, dass er irgendwie auf Nuklearforscher abzielt.
Auf die Forscher oder auf ihre Ergebnisse? Oder?
Auf die Forscher steht da. Ja, der Kommentar dazu ist, wer an nuklearen Waffenprogrammen forscht, sollte vielleicht nicht den Internet Explorer benutzen. Er hat halt einen Track Record. Zu Java. Java ändert ihr Versionierungsschema, weil sie müssen ja jetzt immer ganz viele Zwischenpatches wegen ihren Sicherheitslücken einfügen. Deshalb sind die Versionen bei Java jetzt in 0,05er Schritten.
Genau, also irgendwie sind die... Die haben so 2 verschiedene, also einmal gibt's so die Update-Version, ne, das sind so Versionen, wo halt neue Features dabei hinzukommen. Und das sind jetzt immer Vielfache von 20. Also ich glaube, aktuell haben wir JDK 7U40. Und dann wäre das nächste halt die 60. Und für diese, also die nennen das CPU, Critical Patch Unit oder so, wo ich mir auch das erste Mal dachte, was? Aber okay, das sind halt die Sicherheitspatches und die gehen jetzt irgendwie immer mit einem Vielfachen von 5 plus 1, damit es ungerade bleibt, weil bis jetzt waren das auch immer die Ungeraden, was die Sicherheitspatches waren. Und dann gibt es sozusagen den Sicherheitspatch irgendwie,
Also, wenn du damit ins Straucheln kommst, ich als Java-Sicherheitsforscher, ich werde dann mal Java deinstallieren.
Besser ist das. Man hat auch nur Ärger damit.
So, ich habe hier gerade noch was zu Google. Ja. Google erkennt Palästina an. In Google Maps und wahrscheinlich in der Sprachauswahl und so. Und das macht einem halt deutlich, wie viel Macht und Meinungsmacht so ein Großkonzern hat.
Ja, das ohne Frage. Also was auf Google steht, glauben die Leute.
Der Kommentar des Einreichers hier ist, Google scheint nicht so viele Investoren aus Israel zu haben.
Oder sie wissen eben schon, was die Regierung in 10 Jahren macht, weil sie können ja extrapolieren aus der Vergangenheit. Es ist einfach irgendein Algorithmus, der das da jetzt reingeschrieben hat. Vielleicht.
Ja, ich zweifle ein bisschen daran.
Wollen wir noch kurz über den Kim.com? Critical Linux Exploit warnen? Datet eure Kernel ab, Leute. Es gab in den Event-Counters, das nennt sich Perf im Linux-Kernel, gab es einen Root-Exploit, wo man aus dem Userland heraus halt Root-Rechte erlangen konnte. Und wenn man da das Internet befragt, findet man dort auch sehr detaillierte Anleitungen. So, ich habe das auch ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Und das hat sich erstaunlich lange gezogen, und zwar von der Kernel-Version 2.6.37. Aktuell ist die 3.9 für Leute, die da nicht auf dem neuesten Stand sind. 3.9.4. Und das ging bis 3.8.8. Und die 2.6er-Serie, die ging, glaube ich, bis 2.6.39, bis auf 3.1 umgestellt wurde. Ja.
3.0.
Ah, auf 3.0, genau. Wo ja viele auch ein bisschen Tränen in den Augen hatten, weil wir dachten, machen wir die 42 noch voll. Aber
bald kommt Linux 3.11 für Workgroups.
Bald kommt Linux 3.11 für Workgroups, genau. Das, ich hoffe, das wird Longtime Support.
Ja, noch kurz zu diesem Exploit. Wenn man Red Hat 6 oder CentOS benutzt, dann muss man auch aufpassen, weil der Bug wurde zurückportiert auf 2.6.32.
Ach du Kacke. Ja, also achtet darauf, was für eine Kernel-Version ihr fahrt und datet das ab.
Ja, und vielleicht noch zum Trojaner, der mit der Apple-Signatur vom Apple-Baum gefunden wurde. Da war eine Security, also eine Konferenz irgendwie so für Aktivisten, und da war auch ein Workshop so, ja, wie haltet ihr euch den Rechner von Trojanern frei? War
und da wurde auch ein Trojaner gefunden.
Genau.
Und das Besondere ist?
Ja, der wurde vom Jacob Applebaum gefunden und er hatte eine Apple-Signatur.
Genau.
Ja, passt also alles.
Also Code Signing ist auch schon lange ein totes Pferd. Das hat man ja schon bei Windows gemerkt, wo irgendwie Malware mit Realtek-Treiberhersteller-Signaturen, Keys signiert wurden.
Hör mal, mit Windows und Code Signing.
Naja, ist halt dasselbe Konzept, ne?
Ja, ich hätte das, da hatte irgendwie bootete da ein Rechner nicht mehr. Und das war dann wegen der Kopierschutzroutine eines Spiels, die für die aktuelle Windows-Version keine Signatur hat. Und deshalb ist das nicht gebootet.
Apropos Kopierschutz, das ist ja besonders dem Kim.com, dem Betreiber von Mega, egal. Nur jetzt, wo jemand eine 3D-Druckvorlage für diese Handfeuerwaffe, die es jetzt neu gibt, den Liberator hochgeladen hat, meint er, das geht gar nicht, die muss man wegzensieren. Von der offenen, wilden Falschhellenbörse.
Ach, ich dachte, der ist damit beschäftigt, alle zu verklagen wegen der Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ja angeblich seine ist. Das hatte er groß angekündigt, so dass er da jetzt gegen klagt.
Er verlangt jetzt auch von Google und Microsoft Unterstützung beim Verklagen der USA.
Ja, ansonsten wendet er, glaube ich.
Wir sollten diesen Mann für so viel Unterhaltung danken.
Ja. Gut, sollen wir also langsam dann zum Thema kommen? Oder gibt es noch was, was jetzt noch vergessen wurde?
Na, eine beliebte Kategorie habe ich auch noch. Anti-Pirate-Organisation, also die hier rechte Verletzungen verfolgen. Die werden ja auch immer gern beim Rechteverletzen erwischt. Und diesmal hat es die Canadian Anti-Piracy Bounty Hunters erwischt, die auf ihrer Website geklaute Bilder hatten. Gut, haben wir eine kleine Musik für zwischendurch? Dann hören wir jetzt Musik. Thank you. Herzlich willkommen zurück bei Penta Radio, die monatliche Sendung des Chaos Computer Club Dresden. Downloadbar unter www.c3d2.de. Und unser heutiges Thema ist der Stand und die Entwicklung von Videocodecs, wie also Videodaten für die digitale Wiedergabe komprimiert und zusammengefasst werden. Dazu haben wir hier den Gast Michael Reutsch eingeladen, schon bekannt.
Ja, hallo.
Schon bekannt aus Pentacast zu Videocodecs.
Genau.
Ein altes Thema und jetzt ganz neu Farbmanagement. Der war ja auch interessant.
Ja, ja, danke.
Wozu braucht man eigentlich so Videocodecs? Wie funktioniert das?
Also Videocodecs brauchst du immer dann, wenn du dir digital ein Video anguckst. Also sprich, Video ist ja eigentlich was Uranaloges. Photonen in der realen Welt ist halt irgendwie Licht. Und wenn wir das in den Rechner packen wollen, dann müssen wir das irgendwie digitalisieren und dann möglichst klein und in hoher Qualität übertragen.
Also Photonenintensitäten in Pixelwerte umrechnen.
Genau.
Und kann man da irgendwie schon ein bisschen differenzieren, was es da alles gibt? Also ich sehe da meistens immer so eine MP4-Datei vor mir oder MKV.
Oder AVI.
Oder AVI, wenn man irgendwie ja, AVI im letzten Jahrtausend...
Hoffentlich nicht mehr so oft.
Was also, steckt da drin?
Genau, da gibt es eine ganze Reihe von Techniken. Das ist immer so ein Zwiebelprinzip. Also was man außen sieht, ist eigentlich immer nur das Containerformat. Das ist auch das, was man an der Dateiendung erkennt.
Eben MP4 also oder Matroschka.
Oder genau, Matroschka oder ja, AVI. Und da drin können sich ganz viele verschiedene andere Formate drin verstecken. Also die sind da drin eingepackt. Also das ist sozusagen nur das äußere Paketformat. Und was dann wirklich in dem Paket drin ist, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Und da gibt es dann halt die Audio- und die Videocodecs, die dann halt den eigentlichen Dateninhalt kodieren.
Warum packt man das ein?
Das packt man ein, weil man in die Paketformate noch so Zusatzinformationen einfügen kann, also die ganzen Tag-Informationen, Artist-Tags und so ein Zeug für Musik zum Beispiel.
Oder wenn du mehrere Sprachen drin hast, also mal angenommen, genau, hast du einen zweisprachigen Film, Deutsch-Englisch, dann kannst du dann noch dazu schreiben, das ist jetzt der deutsche Track, das ist der englische Track.
Also Metadaten und Multiplexen.
Metadaten und auch Hilfsinformationen, damit du im Video hin und her springen kannst. Also um an eine bestimmte Stelle zu springen, dass der den Timecode auch findet in dieser riesigen Datei. Da gibt es dann auch so Indexinformationen und so Sachen.
Ja, gut. Was für Formate sind denn aktuell beliebt?
Also ich sehe eigentlich meistens MPEG-4 verwandte Formate. Nur ist der MPEG-4 Standard halt so ein Meter Regal, füllt er in Papier. Mhm. Und da gibt es also ganz viele Unterstandards innerhalb von MPEG-4. Der eine beschreibt halt das äußere Containerformat. Und der andere beschreibt, wie schon angesprochen, die Datenformate, die da innen drin sein könnten. Die nennen sich dummerweise auch wieder MPEG. Deshalb ist das ein bisschen verwirrend an manchen Stellen.
Ist diese Namensüberschneidung wegen dem namensgebenden Konsortium, welches das herausgibt?
Ja, vermutlich. Also die finden sich halt toll und haben sich da überall namentlich verewigt, dass das halt alles MPEG heißt. Die Motion Pictures Experts Group ist das.
Und wenn ich jetzt irgendwie einen iPod oder so habe, der MP4 abspielen kann, kann ich dann auch wirklich alles abspielen?
Eigentlich geben die meistens vor, den MPEG-4-Standard komplett zu implementieren,
aber
meistens ist das eine Lüge,
okay,
weil da sind ganz viele dunkle Ecken in diesem Standard drin, die eigentlich, glaube ich, noch nie jemand betreten hat. Also der konnte ursprünglich auch mal so irgendwie so ganz komische Varianten von dreidimensionalen Objekten und sowas kodieren und ich glaube nicht, dass das irgendjemand implementiert hat. Insofern kann man da bestimmt für jeden Player ein Format konstruieren, was standardkonform ist und was er nicht frisst.
Okay.
Aber so in der Praxis gehen die meisten Sachen eigentlich heute schon ganz gut. Also da gab es mal eine Weile so ein bisschen Codec-Wildwuchs, so um die Zeiten von DivX und XVid und wo das alles irgendwie ganz subtil inkompatibel zueinander war.
Weißt du eigentlich, woran das lag? Weil die sind ja so ein bisschen durch die Hintertür aufgekommen, oder?
Ja, ich glaube, das lag hauptsächlich daran, dass MPEG-4 noch nicht ratifiziert war. Und aber Microsoft schon vorgeprescht ist und angefangen hat, irgendwie da so eine Unterversion davon zu implementieren. Und das hat irgendjemand reverse-engineert. Und so ist dann DivX draus geworden. Und das war aber auch nicht ganz korrekt reverse-engineert, sondern auch so ein bisschen subtil anders.
Also DivX war so ein gehacktes MP4-Codec.
Genau.
Ursprünglich von Microsoft.
Und
das wurde dann auch verbessert zu XVid, richtig?
Genau. Und das war dann auch wieder irgendwie so, und das hatte dann so einige Erweiterungen, die auch wieder nicht mehr zu DivX kompatibel waren. Es war eine ganze Zeit lang so ein bisschen Wilder Westen in den Codex.
Also ich muss ja sagen, ich stoße sehr oft auf MKV, das Matroschka-Container-Format. Mhm. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass sich diese Entscheidung, wo sich was durchsetzt, auch daran festmacht, in welchem Format es die meisten Wares gibt. Also wenn man gerade in diese Zeit zurückgeht, dann findet man doch eine Menge Videoplayer, die auch diese DiveX konnten.
Das stimmt. Da gibt es auch inzwischen eine Firma, die das versucht zu kommerzialisieren. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die wirklich sind. Aber man liest immer wieder von ihnen. Also sind noch nicht so ganz tot oder so. Also die gibt's noch. Und ja, MKV scheint sich immer größerer Beliebtheit zu erfreuen. Vor allem auch unter dem anderen Namen, unter dem Namen WebM wahrscheinlich. Auch relativ verbreitet, weil das ist ja letzten Endes auch eine Unterart von Matroschka.
Ja, ist so ein bisschen eingeschränkt, aber prinzipiell dasselbe.
Genau.
Ja, dann kommen wir so langsam zu den Inhalten, was in dem Container dann drinsteht. Da gibt's so...
Ja, in erster Linie Bild und Ton können wir grob unterscheiden. Und beim Bild ist halt heute vieles H264. Ich glaube, den alten MPEG-4-Standard findet man heute eigentlich nicht mehr. Also ich habe den lange nicht mehr erlebt. Dann findet man eher noch MPEG-2. Also DVB und so, digitales Fernsehen ist immer noch viel MPEG-2.
Ja, das ist ein MPEG-2-Stream.
Ja.
Also MPEG-2-PS.
Wobei die HD-Sender inzwischen auch 264 machen teilweise. Da weiß ich aber nicht, welcher was.
Bei DVB T2 ist es, glaube ich, sogar vorgeschrieben.
Genau, bei T2 ist dann 264, aber...
Und da kriegt man dann mehr Programme in den Äther.
Ja, weil es wird alles kleiner und dann kriegt man halt über dieselbe Bandbreite mehr Informationen.
Ja, was auch noch relativ ausschlaggebend ist, ist der Fall, dass viele Geräte auch mittlerweile einfach mal MPEG-4-Hardware gegossen quasi decoden können und hätte auch encoden können. Also gerade in Handys zum Beispiel, wenn man da ein Filmchen dreht, dann wird das ja auch gleich quasi in den Container und dann nochmal in Format gepackt und hat alles schön klein gemacht dadurch.
Ja.
Und das, was das macht, ist jetzt nicht irgendwie das Handy, sondern das ist nochmal so ein extra Chip da drauf. Und das ist bei den... TV-Geräten halt auch nichts anders. Also da ist dann auch so ein ganz kleiner Chip drauf, der das dann einpackt und ganz schnell kann.
Das ist richtig. Also die Tatsache, dass wir heute mit unseren Handys da so viel machen können, das liegt wahrscheinlich auch zum Großteil daran, dass das alles in Spezialhardware in den Handys drin ist. Wenn das die CPU machen müsste, dann würden die mal eine halbe Stunde heiß sein und dann wäre der Akku leer.
Ist diese native Hardware-Unterstützung für die Codex auch ein Grund, warum WebM und das darin enthaltene VP8 nicht so richtig an Fahrt gewinnt?
Ich fürchte ja. Also das ist immer so ein bisschen das Problem heutzutage, da wir halt heute sehr viele mobile Geräte verwenden.
Die ja auch Akku sparen müssen.
Genau, die alle irgendwie eine Batterie haben und das ist halt immer schlecht, wenn das schnell alle wird. Und deshalb ist ganz wichtig, dass das alles Hardware dekodiert und encodiert wird. Denn wie gesagt, wenn das die CPU macht, dann hält das nicht lange durch. Und deshalb ist eben immer entscheidend, was in der großen, breiten Masse in den Silizium-Chips dann wirklich verstanden wird. Und da ist VP8, glaube ich, so einen Tick zu spät gekommen. Da hat sich H264 einfach schon auf breiter Front durchgesetzt und da hatten die kaum noch Chancen. Und die haben da auch am Anfang so ein paar Gurken gemacht. Das Bitstream-Format war nicht so wirklich sauber definiert. Das war mehr oder weniger durch Quellcode definiert. Und eine Spec gab es auch, aber die unterschied sich dann vom Quellcode. Und das war so ein bisschen unschön eine Weile. Und da haben, glaube ich, auch einige Hardwarehersteller so ein bisschen das Vertrauen verloren.
Ja, und ich hoffe ja, wissen da nicht mehr so richtig, woran sie sind.
Genau, und ich hoffe ja, dass das mit VP9 vielleicht dann mal ordentlich gemacht wird.
Aha.
Das könnte ja rechtzeitig kommen, dass da mal der Hardware-Support in die Gänge kommt.
Wollen wir darauf jetzt kurz eingehen? VP9?
Könnten wir
versuchen. Das ist ja schon die Zukunft.
Also VP9, ich kann leider nicht allzu viel über VP9 sagen, außer dass es so ähnlich ist wie H265, was ja der designierte Nachfolger von H264 ist. Also ich glaube, die Experten auf diesem Bereich, die sich so mit den ganzen Codec-Weiterentwicklungen beschäftigen und da rumexperimentieren und überlegen, wie man die Sachen noch verbessern kann. Also verbessern bei Codec heißt halt mit der gleichen Menge an Bits mehr Qualität oder umgekehrt die gleiche Qualität mit weniger Bits übertragen zu können. Und die kommen alle so ungefähr auf dieselben Ideen am Ende. Deshalb ist das immer so ein Wettlauf, wer da als erstes was patentiert.
Genau, über diesen beiden Codecs schwebt ja immer das Damoklesschwert der Patente. Also H264 ist heftig patentiert und da gibt es auch diese Gruppe dahinter.
Ja, also das ist alles ganz furchtbar. Die MPEG LA ist das.
Und
die mit der MPEG überhaupt nichts zu tun hat, die sich nur so einen Namen gegeben haben, okay, um das so ein bisschen zu verschmieren.
Und das LA steht für Licensing.
Licensing Authority, glaube ich, oder okay. Association, keine Ahnung. Ja, das ist also nur eine kommerzielle Firma, die im Prinzip zwischen den beteiligten Patenthaltern vermittelt und da so einen Patentpool bildet, wo die halt alle, die outsourcen quasi alle das Durchsetzen dieser Patente an die MPEG LA und die macht das dann zentral. So ähnlich wie die GEMA für Musik,
ja,
ist die MPEG LA
mal
für
lange Zeit,
Videopatente.
Dass, wenn man H264-Videos online stellt, dass man dann ab 2014 vielleicht schon da Lizenzen bezahlen müsste?
Ja, das hing mal so eine Weile im Raum, aber ich glaube, da können wir alle Google danken, weil dank VP8 ist da halt ein bisschen Bewegung reingekommen und die haben, soweit ich informiert bin, das Baseline-Format von H264 für immer.
Also die
für Internetverwendung für immer freigegeben.
Die MPEG LA ist durch den patentbefreiten VP8 unter Druck geraten, ja? Ja?
Also würde ich vermuten.
Royalty-free ist da das Stichwort.
Genau, also das Ding ist immer noch, die Patente sind natürlich immer noch da, die gehen ja nicht weg. Und wie du sagst, royalty-free heißt halt, du musst nichts für bezahlen, die sind aber immer noch da.
Ich habe da jetzt letztens gehört, dass Nokia da irgendwie ein bisschen...
Nokia stänkert gerade gegen VP8, ja.
Zumindest rausgegeben hat.
Aber wenn da mit den Patenten da mal der Shitstorm richtig losgeht, da wird es echt spannend, weil technisch gesehen, also so auf der mathematischen Ebene, machen die ja fast das Gleiche. Also da sind eigentlich bloß ein paar Parameter unterschiedlich.
Ja, das
ansonsten
stimmt.
Machen die beide auch bloß eine Sinus-Cosinus fast Fourier-Transformation.
Gut, das sind, ja, also die Basisbausteine von diesen Codecs, die sind im Prinzip so seit den, seit den 70ern oder 80ern vielleicht bekannt. Ja. Das ist alles keine neuen Sachen. Es sind halt alles immer nur magische Zahlen, die da in diesen Codecs drinstecken, die das irgendwie besonders gut können und die sind dann halt patentiert und wenn man dann halt einfach eins mehr nimmt, dann ist es nicht mehr patentiert und so ähnlich ist, glaube ich, VP8 auch entstanden. Also die haben da an manchen Stellen subtil andere Parameter drin, die halt nicht von den Patenten erfasst werden. Zumindest war das die Hoffnung.
Und Google hat gesagt, sie wollen die Patente freigeben für royalty-free Usage auch von dem Codec. Und jetzt hast du aber gerade gesagt, Nokia ist jetzt gekommen oder jemand hat Nokias Patente aufgekauft und die gelten wohl.
Nein, Nokia gibt's noch.
Ja, ja.
Die haben ihre Patente noch selber. Ja, also die behaupten, die hätten da noch Patente gegen VP8, die da relevant wären.
Wie weit das jetzt aber SEO-Drosseln ist, weiß man auch nicht. Einfach mal eine PR, die man rausgeben möchte. So irgendwie.
Also unter Umständen ist es Fear, Uncertainty und Doubt.
Aber ich habe noch auch noch andere Dinge gehört, und zwar, dass diese Einbettung problematisch wird für Drittentwickler. Also wenn ich
diesen... Von VP8? Ja, da gibt es gerade eine ganz merkwürdige Situation. Ich hoffe, das klärt sich auch demnächstens bald. Also die MPEG LA hat ja angekündigt, für VP8 auch einen Patentpool aufzulegen. Also sprich, alle, die angeblich glauben, Patente an VP8 zu haben, können die da einreichen und dann müssen alle, die das verwenden wollen, Geld bezahlen. Und da gab es wohl in den Hinterzimmern Gespräche zwischen Google und der MPEG LA, also so vermute ich das jedenfalls, die dann dazu geführt haben, dass Google wahrscheinlich einmal einen dicken Batzen über den Tisch geschoben hat. Und dann haben die Ruhe gegeben, weil es war halt nie so richtig klar, ob das mit dem Pool wirklich funktioniert und ob da nicht die Patente alle sich als Schall und Rauch herausstellen oder vielleicht einige davon und die anderen doch nicht. Und das hätte alles jahrelanges Hickhack gegeben und da haben wahrscheinlich alle Beteiligten gesagt, okay, ja.
Nehmen wir das Geld
von Google. Wir das Geld und Google gibt halt ein bisschen was, damit haben alle Beteiligten Ruhe. Es ist zwar keine schöne Lösung, aber es ist eine Lösung. Und jetzt ist aber die Situation so, dass man wohl im Moment, wenn man VP8 verwenden will, in einem Open-Source-Projekt persönlich ein Lizenzabkommen mit Google unterschreiben muss. Also eine konkrete Person muss das tun. Und das ist irgendwie total merkwürdig. Also da gibt es so ein, das ist im Moment nur ein Draft, also nur ein Vorschlag von Google, aber die haben jetzt da so ein Dokument aufgesetzt, was da halt unterschrieben werden muss, wenn man VP8 verwendet. Und das ist ein Vertrag mit Google, den man da abschließt. Also das ist alles so ein bisschen merkwürdig. Das kann sein, dass Google das gar nicht anders machen kann, weil die halt das nur unter diesen Bedingungen durchgedrückt bekommen haben. Das weiß ich aber nicht genau und ich hoffe, das klärt sich dann in den nächsten Wochen.
Weißt du zufälligerweise, ob man das auch benutzen oder unterschreiben muss, wenn man dann eine Library verwendet, die dann eigentlich plus VP8...
Das ist eine gute Frage. Nee, weiß ich nicht. Dann würde man ja hoffen, dass die Library-Entwickler das schon unterschrieben haben und dann ist ja wieder gut.
Eben, ihr halt wieder in den Kopf dann hin.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also wenn ich jetzt so einen Vertrag mit Google nicht unterschreibe und deshalb illegale Benutzer von VP8 werde, mit was von einem Ärger muss ich denn dann rechnen? Vor allem mit was von einem Ärger von wo? Also vermutlich wird Google mich ja nicht verklagen.
Aber diese ganzen freien Softwareprojekte, die haben jetzt ein Problem.
Die freien Softwareprojekte haben ein Problem?
Ja, die können diesen Vertrag nicht unterschreiben.
Naja, ist schwierig. Also so gegen irgendwelche Debian Codes of Conduct oder so wird das wahrscheinlich verstoßen, sowas zu unterschreiben. Also da, ja, einige von denen, die das wirklich bis in die letzte Konsequenz treiben wollen mit der Freiheit, die werden sowas dann auch nicht akzeptieren können. Also es ist alles ein bisschen in der Schwebe gerade mit V8 und Patenten und Lizenzen und das ist alles ein bisschen merkwürdig.
Aber prinzipiell schon mal ein guter Schritt von Google, dass sie da in die Verhandlungen gegangen sind.
Ja, also er hat auf jeden Fall dazu geführt, dass Teile von H.264 jetzt freier verwendbar sind als vorher. Also schon dafür war das eine gute Sache und wenn das mit VP9 vielleicht dann alles ein bisschen geordnetere Bahnen läuft, dann können wir diesen ganzen Hickhack um VP8 vielleicht dann auch irgendwann vergessen und dann einfach gleich zum Nachfolger übergehen.
Ja, kommen wir mal wieder zurück auf die Inhalte der Container. Weißt du, wie es bei Audio aussieht aktuell? Also ich glaube, MP3 ist jetzt so langsam nicht mehr so beliebt.
Also bei Audio kenne ich mich nicht so wirklich aus. Mhm. Ich sehe immer relativ oft AAC in den Sachen, die so übers Internet gestreamt kommen.
Das ist der Codec von Apple.
Ich glaube, der ist nicht von Apple direkt. Nein? Der ist nur, die verwenden den auch relativ intensiv und ich glaube, die waren die ersten, die den mit dem iPod verwendet haben.
Ah, das eine A steht für Advanced Audio Coding.
Okay. Ja.
Aber es gibt auch noch...
Es gibt einen Apple-Codec, der heißt aber ALEC.
Genau.
Das ist Apple Lossless Audio. Mhm. Und der ist inzwischen sogar Open Source.
Oh, wow.
Verwendet aber niemand.
Okay, weil es gibt ja FLAC.
Wahrscheinlich deswegen.
Genau. Ja, wahrscheinlich hat Apple kein Interesse mehr dran. Dann haben die den einfach rausgehauen. Gesagt, mach mal.
Ja, um noch kurz beim aktuellen Stand zu bleiben, weißt du, wie das mit der DRM aussieht? Wie das spezifiziert ist?
Also DRM ist, glaube ich, in MPEG überhaupt nicht spezifiziert. Sondern das basteln die Leute, die das haben wollen, dann alle irgendwie selber dazu. Also ich kann eigentlich da nur was zu Fairplay sagen, was das ist, was Apple verwendet mit diesem euphemistischen Namen.
Ja.
Und da ist im Prinzip einfach nur, da wird auf magische Weise in iTunes irgendwo ein Key generiert. Das ist der Teil, der halt Obscurity ist, wo man nicht weiß, wo der herkommt. Und dann werden einfach die Datenströme, die H.264 und AAC-Ströme in dem MPEG-Container einfach AES verschlüsselt mit diesem Key. Also das MPEG-4-Containerformat außenrum ist noch intakt. Das ist komplett so, wie es im Standard steht. Und das H.264 innen drin ist eigentlich auch so, wie es im Standard steht, aber ist halt nochmal AES drumherum. Und der Key ist halt magisch.
Okay.
Also das ist eine relativ einfache Konstruktion. Es bleibt halt alles dann an diesem Schlüssel hängen, dass man an den irgendwie rankommen muss.
Ja.
Weiß einer von euch, was so die Unterschiede, also die signifikanten... ich werde geschubst. Weiß einer von euch, was die signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Audio-Codecs so sind? Weil, also meine persönliche...
Ich wollte noch mal ganz kurz bei DRM bleiben.
Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Die für HTML5 hat man das jetzt durchbekommen, dass DRM spezifiziert wird.
Na, noch nicht.
Und noch nicht.
Noch aber nicht, das ist alles noch im Entwurf.
Also naja,
da wird noch heftig diskutiert, glaube ich.
Es sind schon ein paar Widerstände gefallen und
ja.
Ich glaube, es gibt eine Petition auf Change.org, oder? War das nicht so? Außerdem gibt es ja diesen Movie-Stream-Anbieter Netflix, der in den USA ganz groß ist. Die wollen natürlich auch Video im Web zeigen. Und die haben das so hingekriegt, dass sie die Videodaten selbst runterladen, entschlüsseln und erst dann in das Videoelement des Browsers stopfen.
Hm.
Also so rum geht das auch, aber es
genau, ist also diese doof. Diese ganzen DRM-HTML5-Geschichten, die basieren im Prinzip darauf, dass sie das, wie wir gerade schon gesagt haben, dass sie auch irgendein AES oder sowas fahren. Und dieses magische Modul, was da dann von irgendwo herkommen muss, ist dann halt das, was diesen Schlüssel liefern muss. Und die ganze Sache, wie das verschlüsselt ist, das wird dann halt standardisiert.
Hm, aber letztendlich wird schon für jeden Zuschauer individuell verschlüsselt.
Ich glaube, das ist dann dem Anbieter überlassen, wie er das benutzt. Also das Ding ist ja, ich persönlich finde das ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde DRM nicht so toll. Ich hab's auch lieber, wenn es frei ist. Aber
du bist Filmemacher, muss man dazu sagen.
Ich bin Filmemacher, ja. Und ich finde es auch doof, wenn mein Film dann kopiert wird und wenn ich das nicht mag. Also ich bin immer dafür, dass die Leute sich ihre Lizenz selber wählen können. Und dann auch dafür sorgen können, dass diese Lizenz eingehalten wird. Und wer halt Sachen unter freier Lizenz stellen soll, danke, sehr gerne, nehme ich, gucke ich mir an. Aber wenn jemand das nicht möchte, dann finde ich, kann es da ruhig auch technische Mittel dafür geben.
Und man muss halt sehen, als Open-Source-Nutzer bin ich da außen vor.
Das ist noch die Frage, wie das wirklich ist. Der Status quo ist ja, dass wir da Flash oder Silverlight benutzen müssen. Und das ist auch nicht Open Source. Ja. Also es wird sozusagen auch nicht komplett Open Source damit, wenn das dann erstmal standardisiert ist, aber es werden größere Teile davon Open Source. Also es wird dann endlich normaler Videotech-Support und nur noch dieser Teil, der irgendwie dieses Key-Management machen muss, der ist halt dann irgendwie versteckt. Und es wäre natürlich auch zu hoffen, dass wenn der Teil, der versteckt ist, immer kleiner wird, dass es dann vielleicht auch immer leichter wird, irgendwie doch an den Schlüssel reinzukommen.
Naja, außerdem kann ich mir meinen Browser umschreiben,
dass
mir den Inhalt des Videoelements einfach auf Platte schreibt.
Also insofern ist das vielleicht gar nicht so ganz so schlecht, aber ja, wenn die Alternative wäre, dass alles offen wird, dann würde ich diese Alternative wählen. Aber wenn die Alternative ist, dass wir weiter Silverlight oder Flash benutzen müssen, dann würde ich, glaube ich, doch lieber einen ordentlichen DRM-Standard haben wollen, wo alle das so machen, dass mein Browser das dann auch vernünftig abspielen kann und nicht irgendwelche komischen Plugins installieren muss. Weil ja, Internet-Video wollen wir am Ende alle haben und das wird auch nicht weggehen. Und der Bedarf der Studios nach DRM wird, glaube ich, so schnell auch nicht weggehen. Da sitzen noch zu alte Leute an den Machthebeln.
Naja, ich glaube, als Steve Jobs noch lebte, hat er mal gesagt, das will er überhaupt nicht. DRM. Oder hat er schnell wieder abgeschafft?
Naja, er hat diesen offenen Brief geschrieben, der dann letzten Endes dazu führte, dass iTunes Musik DRM frei wurde.
Aber Videos sind nach wie vor.
Da kann man natürlich sich streiten, ob das nur eine groß angelegte PR-Aktion war. Okay. Oder ob das wirklich. Aber die Videos sind nach wie vor alle geschützt. Also da lassen sich die Studios irgendwie nicht so richtig in die Karten gucken. Und das ist alles total unbequem.
Okay.
Da klappt das mit dem Fairplay auch nicht so richtig.
Sollen wir mal eine kleine Musik noch
einspielen? Na, wir hätten ja auch noch die Frage zu den Audio-Sachen.
Genau. Mich würde da echt mal interessieren, was sind dazu die signifikanten Unterschiede? Weil ich hatte ganz lange selber das Problem, dass ich irgendwie so einen uralt MP3-Player hatte, so mit so 1 GB Speicher, was jetzt auch nicht so tüchtig viel war. Und dann werden die ganzen Podcasts, die man immer hören will, so in den abenteuerlichsten Formaten dort angeboten. Und der konnte halt immer bloß MP3. So, und auch wenn man so rumguckt, so die meisten Leute so sind da ja schon noch irgendwie auf MP3 festgefahren. Aber es gibt ja.
Das ist die Lingua Franca der Audio-Codecs.
Genau, aber es gibt ja durchaus irgendwie Opus und Ogvorbis und so eine Sachen. Was macht die jetzt in dem Fall anders als MP3, besser als MP3, schlechter als MP3? Was ist da?
Na, ich würde sagen, bei den anderen Codecs ist vor allem die Entwicklung weiter, denn sie sind ja jünger.
Ja, ich weiß auch, dass Opus irgendwie eine bessere Error Correction hat.
Also Opus ist ganz neu, das ist der Videocodec, der von der IETF standardisiert wurde, also der ist frei verfügbar. Und der besteht eigentlich aus zwei Codecs, das ist einmal diese Zelt und einmal diese Silk für Sprache und für Hochqualitatives.
Also dazu muss man sagen, das eine ist irgendwie, kommt aus der Skype-Ecke. Das ist da
ja, Silk ist aus Skype.
Ja, das ist da halt mal entwickelt worden, um halt effektiver Sprache übermitteln zu können.
Und das ist der Grund, warum Opus bei beliebigen Bandbreiten gut ist, besser als die Alternativen.
Weil die können halt einfach on the fly wechseln zwischen den beiden.
Also was ich auch an Opus interessant fand, ich habe mich da jetzt im Vorfeld ja ein bisschen damit beschäftigt, weil ich normalerweise von Audio nicht so die Ahnung habe, aber Opus hat auch anders als die ganzen anderen hocheffizienten Audiokompressoren, also AAC und sowas, ist Opus viel besser in Sachen Latenz. Also das Ding ist ja, wenn ich ein Audioformat kodiere und übers Netz übertrage und das auf der anderen Seite wieder dekodiert wird, also in so einem Videokonferenz- oder Audiogesprächsszenario, dann möchte ich da möglichst wenig Verzögerung zwischen den beteiligten Partnern haben, weil sonst wird das Gespräch komisch. Und Das und diese Verzögerung hängt ganz stark auch vom Codec ab, weil diese Audio-Codecs meistens auf einem Stück, die sammeln erstmal ein Stück Audiodaten und machen darauf dann Fourier-Transformationen. Und je größer dieser Puffer ist, auf dem die das machen wollen, desto schlechter wird die Latenz, weil die erstmal mehr sammeln, bevor da was hinten rausfällt.
Ja, und desto besser wird die Kompression.
Genau. Und Opus hat es irgendwie geschafft, beides unter einen Hut zu bringen. Also die haben sowohl geringe Latenz als auch ähnlich gute Kompressionen wie AAC. Also es ist vergleichbar mit AAC High Efficiency, also der besten AAC-Variante, und hat aber trotzdem die Latenz von AAC Low Latency. Also es ist ein Best of Both Worlds Codec sozusagen.
Da steckt ja Magie drin.
Auf jeden Fall.
Ja, nicht nur da schlägt es echt alle Rekorde, ist halt ein moderner Codec.
Und Opus ist auch in WebRTC inzwischen mandatorisch, also Pflichtcodec in WebRTC.
Pflicht sogar schon. Also der Firefox kann es schon. Wisst ihr, ob es Chrome schon kann?
Keine Ahnung.
Na gut, vielleicht wird es ja Opera können oder so. Du sprachst noch die Fehlerkorrektur an. Das ist hier Vorwärtsfehlerkorrektur. Also wenn irgendwie Fehler drin sind, dann können die korrigiert werden, nicht neu angefragt. Und das ist prinzipiell cool, aber ich halte das im Internet nicht für so wichtig, weil im Internet kommt halt immer alles richtig an oder es kommt nicht an.
Ja, das stimmt schon. Also
ja, bei UDP nicht, ne? Da kommt es richtig an oder nicht.
Das einzelne Paket, halt ja, aber an. Es kann halt einfach mal ein Paket fehlen und das,
diese ja, Lücke kann es korrigieren.
Doch, ach so. Diese Lücke kann Opus dann füllen mit synthetisiertem Material.
Ja, genau.
Also da ist dann nicht ein kurzes Momentchen Stille, sondern das wird dann halt der vorhergehende Ton quasi fortgesetzt irgendwie der auf magische Weise.
Irgendwie was weiter.
Ja.
Automagisch.
Also in GSM merkt man das, glaube ich, auch. Also wenn da in GSM Pakete verloren gehen, dann ist die Sprache manchmal so, dann klingt das so blechern, büchsenmäßig. Und das liegt dann halt daran, dass dieser Vocoder, der da in diesen Sprachcodex eingebaut ist, dann einfach irgendwie versucht weiterzumachen. Mit seiner Stimmsimulation.
Okay, aber ist das wirklich die Forward Error Correction von so einem Codec oder kann man das mit beliebigen Audiodaten machen? Einfach ein bisschen die Tendenz weiterspinnen.
Prinzipiell dürfte das mit beliebigen gehen, aber wie gut es dann wirklich klingt, ist wahrscheinlich abhängig davon, wie es entworfen wurde.
Ja, das muss aber, ich glaube, das muss dann aber schon in den Codec eingebaut sein.
Ja, ja, ja.
Das ist dann ein Teil davon. Also du kannst nicht jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt mir MP3 und möchte das Feature jetzt auch haben. Das wird dann ein bisschen schwieriger.
Ja.
Also geht prinzipiell schon, musst du dir aber selber frickeln.
Okay. Ja, an der Stelle vielleicht mal als Erwähnung, es gibt jetzt OpenOB, das ist so ein Python-Skript mit GStreamer, was über Opus so Voice-over-IP und Audio-Streaming machen kann. Gibt's auf GitHub. Okay, wollten wir dann mal noch eine kleine Musikpause machen? Damit wir hier nicht nur Sprache komprimieren über den Stream. Und was hören wir?
Ja, willkommen zurück bei Pentaradio. Heute unser Thema aktueller Stand und Entwicklung bei Videocodex. Und jetzt möchte ich unseren Gast gern fragen, der nächste Standard, der Nachfolger für H264, der nennt sich H265.
H265 logischerweise.
High Efficiency Encoding?
Ja, HEVC. Oder ich weiß nicht, wie die das aussprechen wollen. High Efficiency Video Coding. HEVC. Keine Ahnung, wie die das nennen.
Und
sagen wir einfach H265.
War denn das bisher nicht High Efficiency?
Das ist immer die große Frage. Ne? Also der nächste Standard, der wird dann wahrscheinlich irgendwie UEVC oder sowas heißen, für Ultra Efficiency oder sowas. Also das wird halt immer besser und immer toller. Also ich habe keine Ahnung, was das soll, aber H264 hieß ja auch Advanced Video Coding. Also das hat immer irgend so ein magische Buchstaben VC-Kürzel. Das muss eben sein, keine Ahnung. Das Team, was das Ding bildet, hatte übrigens das erste Treffen vor 3 Jahren in Dresden.
Ach so.
Und zwar fast genau, also nicht ganz, es war im April 2010, aber das erste Treffen, das Gründungstreffen von diesem Team da war in Dresden. Das habe ich damals auch so ganz nebenbei irgendwie mitbekommen, aber das nie.
Weißt du, was für Institutionen da dahinter stecken?
Also das sind meistens so einige Forschungseinrichtungen. Also aus Deutschland ist da, glaube ich, immer das Heinrich-Hertz-Institut und Fraunhofer oder sowas beteiligt.
Die auch MP3 erfunden haben?
Ja, wobei bei Fraunhofer bin ich mir nicht so sicher. Aber HHI ist immer da, wird immer mitgenannt. Und wahrscheinlich die ganzen Codec-Experten von den Firmen. Also was weiß ich vermute mal auch so Nokia, Philips, die dann auch die entsprechende Hardware bauen werden. Und wahrscheinlich auch ein Haufen Firmen, von denen wir alle noch nie gehört haben.
Na, kann sein, dass von BBC vielleicht noch ein paar Leute
da sind. Das könnte sein, ja.
Aber ich weiß nicht, ob die da noch aktiv sind in dem Feld.
Ja, also da gibt es auf der Welt halt so eine Handvoll von Leuten, die sich da Experten nennen. Es gibt wahrscheinlich noch eine ähnlich große Gruppe, die in der Open-Source-Welt da an diesen Encodern und Decodern rumfrickelt. Ich nehme an, die sind so ein bisschen...
XIF.org?
Genau, das sind die einen und dann halt so in dem X264-Team und wahrscheinlich ein paar so M-Player-Namen habe ich jetzt auch bei Google auf der Gehaltsliste gesehen. Also ich habe nicht auf die Gehaltsliste geguckt, aber das waren so Talks auf der Google I.O. Das waren irgendwie, da waren Namen dabei, die kannte ich und die traten so auf, als wären sie bei Google angestellt. Also
na,
die scheinen da auch zu hiren.
So M-Player, X264, da sind viele Leute in beiden Projekten involviert.
Das stimmt, ja. Also da gibt es in der Open-Source-Welt halt auch so ein paar Leute, die sich da richtig gut damit auskennen. Und ich denke mal, die sind alle mehr oder weniger so seelenverwandt. Nur, dass die einen halt Schlips tragen und die anderen nicht. Aber
die haben lange Haare.
Die haben schon ungefähr dieselben Ideen am Ende. Also wenn die sich da hinsetzen und sich überlegen, wie man das besser machen kann, dann ist das alles eigentlich relativ klar. Man guckt sich halt an, was H264 gemacht hat und was richtig gut funktioniert hat davon und versucht sich zu überlegen, wie man das noch ein bisschen verbessern kann.
Ja, was hat denn so richtig gut funktioniert in H264?
Also das Ziel von dem ganzen Ding ist ja, die Effizienz gegenüber H264 zu verdoppeln, was schon mal ein ganz schön anspruchsvolles Ziel ist.
Also wie du vorhin schon gesagt hast, bei gleicher Bitrate halbe Größe oder,
genau.
Oder bei gleicher Größe doppelte Qualität.
Genau. Das ist ungefähr derselbe Sprung wie der von MPEG 2 auf H264. Also da ist quasi MPEG 4...
dazwischen?
Übersprungen. Mhm. So viel wollen die jetzt besser werden. Also die wollen gleich Faktor 2, weil das muss sich ja auch lohnen, wenn man da sowas Neues anfängt.
Soll ja auch eine Weile halten.
Na, genau, soll dann eine Weile halten. Ich lese auch immer ganz viel von 4K-Auflösung.
Ja, wobei das ist prinzipiell natürlich auch mit H264 möglich. Das ist halt nur die Frage, wird es dann irgendwann zu groß, dass es nicht mehr handhabbar ist. Das mit dem lange Halten ist auch so eine interessante Sache. Die Codecs halten immer so ungefähr 10 Jahre. Mhm. Also habe ich mal so zurückgeguckt. Also H264 ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt und MPEG 2 war davor auch ungefähr 10 Jahre alt, als H264 kam. Und innerhalb von diesen 10 Jahren verbessert sich die Effizienz ungefähr nochmal um den Faktor 2, weil die Encoder einfach in der Zeit besser werden.
Aber 10 Jahre ist für technische Entwicklung schon ein ziemlich langer Zeitraum.
Das stimmt. Aber man muss halt sehen, dass das Ganze auch alles in Hardware gegossen werden muss und die wird dann halt eine Weile verwendet und man schmeißt halt das alles nicht so schnell wieder weg.
Und es sind durchaus viele verschiedene Technologien, die da Einfluss haben, ja?
Genau. Und bis sich das halt auch in den ganzen TV-Sendestationen und sowas irgendwie durchgesetzt hat, dass die kaufen halt nicht alle paar Jahre ihre ganze Technik neu. Deshalb ist 10 Jahre, glaube ich, schon ein akzeptabler Iterationsrahmen. Ja, die wollen also jetzt Faktor 2 schaffen. und haben sich halt angeguckt, was geht richtig gut in H264 und was irgendwie, es ist keine eine große Sache, die das irgendwie alles leisten wird, sondern es sind ganz viele kleine Detailverbesserungen, die da drin stecken. Und deshalb, um die jetzt hier alle aufzuzählen, bräuchte man eine ganze Menge Vorwissen.
Das haben wir ja durch den Pentacast.
Genau, also am besten jetzt schnell anhören. Ansonsten, also was die erste interessante Sache, die ich rausgefunden habe, also ich habe mit dem Codec selber auch noch nicht wirklich rumgespielt, ich habe mir das nur auf theoretischer Ebene angeguckt, habe dann ein bisschen Papiere gelesen. Die eine Sache, die sie gemacht haben, die bisherigen Codecs haben alle immer ihre die Bilddaten in sogenannte Makroblöcke zerteilt. Also die einzelnen Bilder werden nicht im Ganzen kodiert, sondern die werden in so kleine Kacheln zerlegt und jede dieser Kacheln wird einzeln kodiert. Und diese Kacheln, die sind im Laufe der Zeit immer größer geworden. Bei MPEG-2 waren die 8x8 Pixel, bei H264 waren die schon 16x16 und jetzt werden die noch größer, jetzt werden die bis zu 64x64 Pixel groß.
Was hat denn das für eine Auswirkung, wenn man die größer macht?
Das hat den Effekt, dass wenn wir die Auflösung immer weiter hochdrehen, also immer mehr in Richtung HD und darüber hinaus Video gehen, dass sozusagen auf derselben Pixelfläche immer weniger visuelle Daten wirklich gespeichert werden müssen. Weil halt ganz viel Pixel dann plötzlich einfarbig nur noch sind. Also wenn ich den Himmel halt in vierfacher Auflösung speichere, dann ist dann in den einzelnen Pixelfeldern nicht mehr so wirklich viel los.
Also höhere halt immer Auflösung weniger, heißt weniger Detail?
Höhere Auflösung heißt, es kann zwar mehr Detail geben, aber Flächen, die vorher kein Detail haben, haben dann sozusagen noch weniger. Weil ich skaliere hoch, die gleiche Menge Detail stelle ich dann mit noch mehr Pixeln dar. Und damit entfällt natürlich auf das einzelne Pixel immer weniger Informationen. Also ich habe das Potenzial, mehr Informationen zu speichern, aber wenn sie einfach nicht da sind, dann liegen die Pixel einfach nur sinnlos rum. Und dann lohnt es sich mehr, größere Mengen davon zusammenzufassen. Das ist so eine Verbesserung, die sie gemacht haben. Und die bringt alleine schon ungefähr 10-30% bessere Codierung. Also einfach diese Kacheln größer machen. Nun könnte man sagen, ja, warum macht man die denn einfach nicht so groß, dass man das ganze Bild auf einmal codiert? Also als eine große Kachel betrachtet. Das wird immer mal wieder probiert. Das sind im Prinzip diese ganzen Wavelet-Codecs, die versuchen genau das.
Nee. Bei den Wavelet-Codecs wird auch gekachelt.
Da wird auch gekachelt?
Ja.
Also, aber es gibt so Versuche, also JPEG 2000 kachelt, glaube ich, nicht. Die versuchen das ganze Bild so in einzelnen Schichten, die dann aufeinander geklebt werden. Also die kacheln das in der anderen, die zerlegen das in der anderen Richtung.
Das die aber speichern JPEG. So und grob. JPEG hat er aber auch als Primärziel Bilder und nicht bewegte Bilder. Das ist schon ein ziemlich großer Unterschied.
Ja, das stimmt schon. Aber es gibt so Codierformate, die versuchen, das irgendwie das ganze Bild auf einmal zu erfassen.
Ja, gibt's.
Und das wird immer mal wieder versucht für Video. Und das hat aber noch nie so richtig funktioniert. Mhm. Und das scheint immer so ein gangbarer Mittelweg zu sein, dass man einfach schon kleine Kacheln nimmt, aber die halt jetzt Stück für Stück immer größer macht. Aber sozusagen das ganze Bild auf einmal zu erfassen, da reicht unser Wissen noch nicht. Vielleicht kommen wir da in ein paar Jahrzehnten irgendwann mal hin, aber im Moment scheint das noch nicht so zu sein. Also wenn du sagst, selbst die Wavelet-Codecs kacheln, schaffen selbst die das nicht, das irgendwie zu durchdringen und das ganze Bild am Stück zu kodieren.
Vom Dira-Codec weiß ich zum Beispiel, die haben Makroblöcke und normale Blöcke. Also das heißt, die machen eigentlich eine doppelte Kachelung. Also
okay,
die sagen quasi, wir haben jetzt hier einmal ganz große Blöcke und die kacheln wir dann nochmal.
Okay.
Microsoft wäre neidisch. Also 30%, das sind ja schon eine ganze Menge, die man da dazu gewinnt.
Genau, das ist so die erste interessante Sache, die sie gemacht haben. Also wir machen alles in größeren Kacheln, die dann auch wieder unterteilt werden können. Also jede einzelne dieser Kacheln, die heißen jetzt auch nicht mehr Makroblöcke, sondern CTUs, Coding Tree Units. Und das Tree da drin sagt ja schon, dass man die dann auch weiter subunterteilen kann. Also eben genau dann, wenn man eine Kachel hat, in der nun doch ganz viele Details drin sind.
Also Tree für einen Baum mit vielen Verästelungen.
Genau. Dann kann ich halt aus diesen 64x64 Pixeln dann halt mehrere kleinere Kacheln da drin einbetten und die dann wieder einzeln kodieren. Aber wenn es halt eine 64x64 Fläche ist, die relativ einfarbig ist, dann kodiere ich die halt als Ganzes. Sodass die halt da versuchen, da ein bisschen adaptiv ranzugehen und für viel Details halt kleiner hacken und für wenig Details das groß lassen.
Dann bleibt der Baum kurz.
Genau. Das andere, was noch richtig gut funktioniert hat, anscheinend in H264, und das haben sie, glaube ich, auch in H264 das erste Mal so richtig eingeführt, ist die sogenannte Intraprädiktion. Also die Vorhersage von Bildern, von Bilddaten innerhalb desselben Bildes. Okay, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Das mit der Prädiktion, also diese ganzen Codecs, die funktionieren ja eigentlich so, dass sie nie das wirkliche Bildinhalt, die wirklichen Pixel versuchen zu speichern, sondern sie versuchen aus dem, was sie bisher schon dekodiert haben, in die Zukunft zu extrapolieren. Mhm. Also in die Zukunft, in das, was sie noch dekodieren müssen, hinein zu raten. Und möglichst gut zu raten und dann nur den Unterschied zu speichern zwischen dem, was sie geraten haben und was das Video tatsächlich möchte.
Also wenn man ein Video erstellt, dann funktioniert das quasi so, man hat da zum Beispiel zwei Bilder, die nacheinander erstellt werden, und er nimmt immer beide Bilder auf einmal und vergleicht die zueinander.
Genau, speichert halt zum Beispiel nur den Unterschied zwischen dem vorhergehenden und dem nachfolgenden Bild.
Ja, nicht nur, der merkt sich halt, welche Sachen sich geändert haben und welche Bildteile sich von wo nach wo bewegt haben. Also genau. Diese sogenannten Motion-Vektoren.
Genau, das ist die eine Variante der Prädiktion, die gibt es schon länger in diesen Codecs. Das ist die Interprädiktion, also Inter, weil sie zwischen zwei Bildern funktioniert. Und in H264 kam halt die Intraprädiktion dazu. Dazu muss man wissen, dass die Bilder immer von links oben nach rechts unten dekodiert werden, also so zeilenweise. Und wenn man jetzt an einer bestimmten Stelle in dem Bild ist, dann hatten wir ja auf jeden Fall den Teil links und den Teil oberhalb schon dekodiert. Und aus diesen Teilen versuchen die sozusagen vorherzusagen, wie der jetzt folgende Bildteil wahrscheinlich aussehen wird, und speichern dann wiederum nur die Differenz. Das hat in H264 anscheinend ziemlich gut geklappt. Das hat so gut geklappt, dass das Google sogar zu einer Standbildkompression gemacht hat. Das ist nämlich genau der Hintergrund von WebP.
Aha, also WebP basiert auf
H264, beziehungsweise auf VP8.
Okay,
also aber VP8 macht das genauso.
Die Prinzipien zugrunde liegen. Hm?
Die sind sicher sehr ähnlich. Und das ist bei H265 jetzt stark ausgeweitet worden. Also während H264 da nur, jetzt muss ich ablesen, 8 verschiedene Prädiktionsmodi hatte, um aus diesen umliegenden Randpixeln jetzt neuen Bildinhalt vorherzuraten, haben die jetzt in H265 da 33 verschiedene Varianten eingebaut, wie sie das machen können. Also die unterscheiden sich alle in dem Winkel, in dem da versucht wird, irgendwie Bildfeatures zu extrapolieren und fortzusetzen. Also bisher gab es da 8 verschiedene Winkel und jetzt gibt es da 33 verschiedene Winkel.
Ja, also wenn man so eine Klonkriege irgendwie Platzrand encodieren will, kann ich mir vorstellen, dann braucht der Encoder aber auch bestimmt mehr Rechenzeit, weil es ist ja dann noch mehr zu...
Das auf jeden Fall. Also je mehr Codec-Features der Standard anbietet, desto mehr müssen die Encoder suchen, um in diesem ganzen Wald da den optimalen Codierweg sozusagen zu finden. Das heißt, das wird immer aufwendiger werden. Und wahrscheinlich wird es auch immer asymmetrischer werden. Also das Encodieren versus Dekodieren wird immer mehr Richtung des Encodierens sich verschieben, dass das Encodieren halt sehr aufwendig ist.
Na, das wird die Zukunft zeigen, denke ich mal, weil ich denke mal, die Nachfrage nach Realtime-Encoding ist immer noch da, weil wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo auf einer Veranstaltung bin, dann steht da ja auch irgendwo hinten eine Kamera, die filmt das und dann streamt die das vielleicht noch alles raus.
Natürlich,
das
muss ja dann auch. Wo ist das Problem, wenn du das in Hardware gegossen hast?
Naja, wenn der Codec so kompliziert ist und das in Hardware dann auch langsamer wird, dann...
Na, aber dafür ist ja die Hardware da, dass sie das in Echtzeit schafft.
Ja, ist nur die Frage, wie gut die Hardware wirklich kodiert. Also viele von den heutigen H264-Hardware-Codecs sind so, dass sie halt nur relativ wenig Codec-Features überhaupt benutzen und deshalb für H264-Verhältnisse relativ große Videos erzeugen. Wenn man die dann später mit X264 offline nochmal komprimiert, werden die immer dann halb so groß und das Bild ändert sich nicht, weil da halt ganz viel Ineffizienz in diesen Codecs drin ist. Also das ist ja immer das Ding, diese ganzen Formate spezifizieren ja nur den Decoder, diese Standards, und nie den Encoder. Der Encoder kann machen, was er will, solange der Bitstrom hinterher standardkonform von einem standardkonformen Decoder verstanden wird. Das heißt, die können auch total dumme Videos erstellen. Die sind dann standardkonform, aber halt möglicherweise riesig groß im Verhältnis zur Qualität.
Aber prinzipiell ist es offen für Innovation auf Encoder-Seite.
Ja. Und das ist ja genau das Ding, deshalb immer innerhalb dieser 10 Jahre dann nochmal Faktor 2 ungefähr rausgeholt wird, weil sich in diesen 10 Jahren halt die Encoder verbessern.
Weil du gerade gesagt hast, Decoder und
Encoder haben eine zunehmende Asymmetrie in ihrer Komplexität. Siehst du, dass Decoder schneller werden oder das Decoding schneller wird?
Also H265 hat da ein paar Features jetzt eingebaut, speziell für paralleles Dekodieren, dass man da also mehr Multicore machen kann, genau. Was bisher bei den Standards immer total schmerzhaft ging. Also ich habe das selber versucht und das ist sehr aufwendig, da Parallelität rauszuquetschen aus so einem Format. Und das ist jetzt endlich explizit im Standard vorgesehen, dass man da so Tiling machen kann, also das in große Abschnitte zerlegen kann, das Bild, die dann unabhängig voneinander dekodiert werden können. Das ist also jetzt endlich explizit vorgesehen. Und auch ansonsten haben die sehr darauf geachtet, dass da wenig Komplexität im Decoder dazukommt. Im Gegenteil, die haben einige Teile in H264, die nicht gut funktioniert haben, die also wenig für die Effizienz gebracht haben, sogar rausgeworfen, sodass das den Decoder vereinfacht. Zum Beispiel gibt es überhaupt kein Interlaced Encoding mehr in H265. Das ist also endlich komplett rausgefallen als Feature.
Endlich.
Was die Decoder wahrscheinlich deutlich vereinfacht im Code.
Gut, wir haben jetzt hier noch 3 Minuten, um auf deine Lieblingsfeatures in H265 zu kommen.
Also so ein richtiges Lieblingsfeature habe ich nicht. Es gibt halt so eine ganze Reihe Detailverbesserungen. Das eine, was ich wirklich schön finde, ist, dass jetzt gleich von Anfang an eine Version mit 10-Bit Farbtiefe definiert ist und nicht nur 8-Bit. Und das auch angedacht ist, mal endlich einen größeren Farbraum zu verwenden. Also bisher verwenden eigentlich alle HD-Videos immer die Recommendation 709. Das ist so ein spezifizierter Standardfarbraum, der relativ klein ist, der also relativ viele Farben aus der realen Welt nicht abbilden kann. Und wenn man erstmal mehr Farbtiefe hat, dann kann man da auch Farbräume verwenden, die größer sind. Und da ist jetzt angedacht, dass man da einen neuen, nämlich Recommendation 2020 verwendet, der endlich mal Farben verwendet, die reine monochromatische Farben sind als Basisfarben. Also die nicht an sich, wo die Basisfarben nicht schon sozusagen ein gemischtes Farbspektrum sind und deshalb der Farbraum klein wird, sondern wo die Basisfarben auf dem Rand des sichtbaren Bereichs liegen und dann halt wirklich reine Farben sind. Das ist im Moment noch nicht Teil des Standards, sondern nur angedacht, aber das fände ich schön. Und 10-Bit ist auch immer nicht schlecht als Farbtiefe. Das hat man weniger so Bänder in den Farbverläufen.
Na, die sieht man auch aber bei 8-Bit schon auch nicht, oder?
Wenn es die richtige Farbe ist, geht das. Also bei vielen Farben sieht es das Auge auch bei 8-Bit nicht, aber es gibt so Farbbereiche, wo man es sehen kann.
Okay. Und für die Verarbeitung von Videos, hat es da Relevanz?
Ich glaube, da ist 10-Bit wohl dann mehr so für den eher professionelleren Bereich relevant. Wobei denen ist 10-Bit wahrscheinlich schon eher zu wenig. Mhm. Die wollen dann eher 12 oder Float, also 32-Bit. Aber ja, für den Endkunden ist es, glaube ich, nicht schlecht, weil wir kriegen ja immer mehr so Wide-Gamut-Displays, also so Displays mit großem Farbraum und Fernseher mit großem Farbraum. Und da wollen wir dann irgendwann nochmal Content dafür haben, den es im Moment noch nicht gibt, weil die ganzen anderen Formate alle nur 8-Bit können.
Ich glaube, das ist relativ äquivalent zu sehen zu Audio. Da hat man ja auch Lossless und Lossy und so. Und das. So. Der Kurt winkt hier schon.
Ja,
wir sind so langsam am Ende
unserer Sendung. Wir bedanken uns bei unserem Gesprächspartner. Das war sehr informativ.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Und wir hören uns wieder in einem Monat, wenn es wieder heißt Pentaradio.
Ja, 15 Sekunden kriegst du ja auch bei 10 Sekunden.
Ja, also Mitschnitte könnt ihr runterladen unter www.c3d2.de beziehungsweise unter pentamedia.org, dessen Autor hier auch steht.
Und auf BitLove.
Ja, genau, per BitTorrent.